Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Konzerteinführung Elias. Mein Name ist Johanna Dahnhauser, ich bin Dramaturgin für Musik an der Ruhrtriennale und ich lade Sie herzlich ein, mit mir tiefer in die Inhalte und in den Entstehungskontext dieses opulenten Oratoriums einzutauchen. Dazu gibt es musikalische Kostproben und Insider-Kommentare vom musikalischen Leiter des Chorwerk Ruhr, Florian Helgert, sowie dem künstlerischen Leiter des Instrumentalensembles Concerto Köln, Alexander Scherf. Schon vor seiner Uraufführung feierte die britische Fachpresse das Oratorium Elijah als epochales Ereignis und besprach sogar die Proben wohlwollend als naturally imperfect. Man erwartete die vom Birmingham Triennial Music Festival in Auftrag gegebene Komposition mit großer Spannung. Die Times schrieb sogar, dass von dessen Erfolg der Ruf des gesamten Festivals abhänge. Der Komponist Felix Mendelssohn-Bartholdy erfreute sich größter Beliebtheit in Birmingham, wo er schon seit 1837 regelmäßig zu Gast war. Die ersten Skizzen des 1846 uraufgeführten Werks reichen 10 Jahre zurück. Lange schwankte er in der Frage der Stoffwahl zwischen Petrus und dem alttestamentarischen Propheten Elias. Als der Auftrag 1845 aus Birmingham kam, fiel die Wahl endgültig auf Letzteren, mit 2 entscheidenden Vorteilen. Die Figur des Elias hat in beiden Religionen, denen er sich verbunden fühlte, dem Judentum wie dem Christentum, Gültigkeit. Darüber hinaus zählt das Buch der Könige zu einem der spektakulärsten Episoden des Tanach. Darin werden mehrere Naturkatastrophen beschrieben und eine ergreifende Gotteserscheinung. Elias durchläuft die Geschichte als ambivalente Figur, die lebensrettende Wunder auf der einen Seite und einen radikalen Massenmord auf der anderen Seite vollbringt. Dieses Spektrum in Musik zu setzen, stellt eine gigantische Herausforderung dar. Ein Brief an seinen Librettisten Julius Schubring zeigt, dass Mendelssohn eine klare Vorstellung davon hatte, worin die Stärke der Textvorlage liegt. In seiner Dramatik. Aber die ersten Entwürfe spiegelten ihm diese Maxime noch nicht ausreichend wider.
Mit dem dramatischen Element scheint mir noch irgendein Differenzpunkt zwischen uns zu sein. Bei einem solchen Gegenstand wie Elias, eigentlich wie bei jeder aus dem Alten Testament, muss das Dramatische vorwalten, wie mir scheint. Die Leute lebendig redend und handelnd eingeführt werden, nicht aber um Gottes Willen ein Tongemälde daraus entstehen, sondern eine recht anschauliche Welt, wie sie im Alten Testament in jedem Kapitel steht.
Offensichtlich hatte Mendelssohn den Elias nicht für den Kanon der geistlichen Musik vorgesehen. Die Uraufführung fand deshalb auch nicht in einem Gotteshaus, sondern in der Town Hall statt, einem Konzertsaal, der 2000 Gästen der Upper Class Platz bot. 125 Orchestermusiker erweckten die effektvollen Instrumentalsätze zum Leben und nicht weniger als 271 Sängerinnen interpretierten die vielseitige Chorpartie. Im Vergleich dazu erwartet Chorwerk Ruhr sie bei dem Konzert in der Jahrhunderthalle mit einer geradezu intimen SängerInnenbesetzung. Diese Entscheidung hat der Chorleiter Florian Helgert ganz bewusst getroffen, wie er mir im Gespräch verraten hat.
Wir haben eine 32er Besetzung. Wir haben noch ein bisschen reduziert wegen den Abständen. Natürlich, ich kenne das auch, dass das Stück, das funktioniert natürlich mit 200. Was mir bei so einer Größe fehlt und was ich bei einer 32er Besetzung habe, ist trotzdem diese Individualität noch im Chor. Es ist noch direkter, es ist noch ausdrucksstärker.
Auch Alexander Scherf, der künstlerische Leiter und Cellist von Concerto Köln, mit dem Chorwerk Ruhr den Elias bestreiten wird, ist überzeugt von den Vorteilen dieser konzentrierten Besetzung.
Ja, Chorwerk Ruhr ist eines unserer Lieblingschöre, mit denen wir immer wieder sehr, sehr gerne zusammenarbeiten. Es ist ein unglaublich flexibles Ensemble, was so schnell reagiert, wo man Textgestaltung wirklich hören kann, die auch in kleiner Formation sehr ausdrucksstark sind. Denn wir haben ja, obwohl wir in der Jahrhunderthalle musizieren, doch ein relativ kleines Ensemble, mit dem wir den Raum füllen müssen. Also wir müssen mit relativ wenig Instrumentalisten und Sängern diesen großen Raum füllen. Und Mendelssohn hat diese Musik natürlich auch für größere Massen komponiert. Aber das ist mit Chorwerk Ruhr ohne weiteres möglich, weil die einfach stimmlich so fokussiert sind. Wir haben vor 2 Wochen mit Chorwerk Ruhr ein Oratorium Esther von Händel in Köln aufgeführt. Das war tatsächlich unser erstes Konzert in Köln nach dem Lockdown. Und aufgrund der Abstandsregelung und der Restriktionen konnte der Chor nur mit 16 Sängern auftreten in der riesengroßen Kölner Philharmonie. Das hat wunderbar funktioniert.
Bei der Ruhrtriennale wird der Elias übrigens auf Deutsch gesungen, in einer von Mendelssohn überarbeiteten Fassung, deren Erstaufführung er selbst nicht mehr miterleben konnte. Die Handlung spielt im 9. Jahrhundert vor Christus im Nordreich Israels, dessen König Ahab die phönizische Prinzessin Isabel geheiratet hat. Eine wirtschaftlich lukrative Verbindung. Im Gegenzug befördert er den Baalskult in der Bevölkerung Kanaans. Der Wanderprophet Elias ist sein Gegenspieler und prangert den Polytheismus und den Sittenverfall an. Die düstere Prophezeiung im Prolog des Oratoriums legt sich über einen unheilvollen Schreitrhythmus, der an einen Trauermarsch erinnert. In den wenigen Takten sind die Blechbläser besonders präsent. Eine auffällige Drohgebärde kommt von der Posaune mit einem mahnenden Verweis an das letzte Gericht. Nach der Ouvertüre setzt die Wehklage des hungernden Volkes ein. Die chromatische, also halbtonschrittartige Melodielinie macht das kollektive Leid hörbar. Ganz unten, quasi am Tiefpunkt der Stimme, stoßen sie ein letztes, kraftlos monotones Gebet aus. Der Palastvorsteher Obadja, oder wie Florian Helgert ihn sympathischerweise nennt, der gute Buddy von Elias, appelliert an die Eigenverantwortlichkeit der Leute, sich für moralisches und nicht für materialistisches Handeln zu entscheiden. Zerreißet eure Kleider und nicht eure Herzen. Doch das Volk ist nicht zur Einsicht bereit, sondern lehnt sich wie ein trotziges Kind zurück. Sie beschweren sich über den strafenden Gott. Er spottet uns, der Fluch ist über uns gekommen. Während sich diese dystopischen Zustände am Hofe abspielen, verbirgt sich Elias, wie ihm geheißen wurde, am Bach Kriet, wo er von Raben mit himmlischer Speise versorgt wird. Als das Wasser auch dort vertrocknet ist, schickt ihn ein Engel in die Stadt. Sogleich muss er einer Witwe zu Hilfe eilen, deren Sohn im Sterben liegt. Er kann das Kind mit Gottes Kraft zum Leben erwecken. Eine Tat, die ihm Aufmerksamkeit beschert und ihn als Propheten legitimiert. Mit einer aufbrausenden Ansprache fordert er den König Ahab zum öffentlichen Wettstreit mit den Baalspriestern auf dem Berg Karmeln heraus. Die Regeln sind einfach. Jeder ruft nach seinem Gott und wer Feuerszungen als Antwort erhält, hat die Existenz seines Gottes bewiesen. Natürlich verhallen die Rufe der Baalspriester im Leeren. Mendelssohn macht eine Karikatur aus der Szene und konzipiert sie wie ein überzeichnetes Antiphon, also ein Call-and-Response-Gesang zwischen Vorsänger und Gemeinde. Elias spottet und wiegelt sie auf. Rufet lauter! Aber nichts. Nur eine peinliche Generalpause. Ihm, dem gekonnten Redner, gelingt es ruhig und souverän, die Masse im Gebet zu vereinen. Und die göttliche Instanz schickt darauf Feuerzungen, die Mendelssohn musikalisch illustriert. Sonne, Das Feuer entfesselt seine gesamte Zerstörungskraft und richtet sich, angefacht von Elias' Bravour-Arie, gegen die Baalspriester. Nun, da erbarmungslos alle Götzenanbeter vom Feuer vertilgt wurden, bittet er mit dem hörigen Volk um Regen, bis eine kleine Wolke auf aus dem Meere gehet, wie eines Mannes Hand. Der Himmel wird schwarz von Wolken und Wind, es rauscht stärker und stärker. So berichtet eine unschuldige Knabenstimme. Dieser zarte erste Tropfen wird vom Chor zu einem gewaltigen Wasserstrom ausgeweitet, der sich auf das durstige Land ergießt. Im zweiten Akt erleben wir eine psychologische Wandlung des Propheten. Er fürchtet das von der Königin, die das Massaker überlebt hat, aufgehetzte Volk und flieht in die Wüste. Dort erleidet er einen seelischen Zusammenbruch. Es ist genug.
Ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele. Ich bin nicht besser, denn meine Väter.
Die Arie nimmt in ihrer Ausgestaltung deutlich Bezug auf die Altarie »Es ist vollbracht« aus Bachs Johannespassion. Hören Sie die Ähnlichkeit? Dieser Moment der Reflexion und tiefen inneren Krise ist das kontrastierende Gegenstück zur Tornes-Arie im ersten Teil. Auf den Tiefpunkt folgt die dramaturgische Katharsis. Hier vertont Mendelssohn eine der poetischsten, bildgewaltigsten Stellen im Alten Testament.
Der Herr ging vorüber, und ein starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Aber der Herr war nicht im Sturmwind. Der Herr ging vorüber, und die Erde erbebte, und das Meer brauste, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Und in dem Säuseln nahte sich der Herr.
Die Gotteserscheinung wird in der epischen Schilderung des Chores aufgebaut und in der musikalischen Struktur verdeutlicht. Als ob der Boden unter ihren Füßen bebte, gerät der Bass ins Wanken, und das sanfte Säuseln hören wir als sich auftürmende Streicherarabesken. Mit der Gotteserscheinung ändert sich schlagartig die Tonart zu einem E-Dur-Klangstrahlen, und es folgt ein langer Orgelpunktabschnitt. Elias' Weg endet mit der Himmelfahrt, wahrhaft königlich, eingeleitet durch ein Moderato Maestoso.
Elias ist ein Mensch, der trotz aller Widrigkeiten auf seinen Standpunkt beharrt und sagt, ich weiß, ich bin jetzt hier alleine, aber ich stehe zu dem, was ich sage, und trete dafür eine Überzeugung ein. Und wenn es bis ans Äußerste geht, wenn es heißt, dass es für mich mein Tod wäre, alles um ihn herum bricht zusammen. Er ist aber trotzdem, er hat diese Überzeugung und muss alles durchmachen, auch alle Höhen und alle Tiefen. Vielleicht ist das so diese Message zu sagen, das ist es, was ihn dann auch sein Seelenheil bringt, sein Glück bringt, auf seine innerste Stimme zu hören und sich nicht davon beirren lassen. Es ist natürlich alles andere als einfach, aber es hat eine schöne Wahrheit.
So kommentiert und interpretiert Florian Helgert, Chorleiter und Dirigent, den apotheotischen Schluss des Werkes. Es ist also kein Wunder, dass dieses Oratorium im 19. Jahrhundert als gattungsgeschichtlicher Höhepunkt gewertet wurde. Es verbindet in musikalischem Formenreichtum opernhafte Dramatik mit epischen Berichten und lyrischen Solopassagen. Die szenenartige Strukturierung des Textes erinnert an vielen Stellen an die Oper. So gelingt es ihm, unmittelbar dramatisch zugespitzte Situationen herzustellen und Emotionen zu transportieren. Besonders wirkungsvoll akzentuiert Mendelssohn den Kontrast zwischen der Masse und dem Titelhelden, lässt sie aggressiv aufeinanderprallen oder von ihm verführen.
Wenn man sich die Elias-Arien anschaut, dann sieht man auch, wie vielfältig sein Charakter ist. Dieser Prolog, manchmal, dann stellt er sich hin und sagt, Leute, so schaut's aus. Da wird jetzt erstmal nichts regnen. Die erste große Arie ist ja dann eigentlich das Herrgott Abraham, wo er dann das Volk bekehrt. Also er ist ein guter Gott und er hilft uns. Und wir müssen nur darauf vertrauen. Dann kommt die nächste Arie, die ist da kurz danach, wo er veranlässt, dass die Baalspriester getötet werden sollen. Und dann ist er natürlich plötzlich total aggressiver, ruppiger. Und er sagt, okay, also Gott ist auch so, wenn ihr da nicht drauf hört, dann Kopf ab. So. Das ist auch der Elias. Und die nächste richtig große Arie ist ja dann, wo er dann in die Wüste ist und so erkennt, das hat jetzt alles nichts gebracht. Bin dann doch irgendwie so machtlos und kann nichts ändern. Ich bin allein übrig geblieben. Ich möchte lieber sterben, als jetzt noch weiter zu versuchen. Ich habe alles versucht, aber es geht nicht mehr. Und einfach so totale Verzweiflung. Und dann kurz bevor er dann in den Himmel auffährt im Elias, ist dann nochmal so eine total zum Herzen gehende Arie, wo er eigentlich seinen Frieden findet. Wenn ich auf dich vertraue, dann ist alles gut. Alleine diese vier Hauptarien von Elias sind extrem weit auseinander und zeigen, wie vielfältig eigentlich diese Figur ist.
Der andere große Protagonist in diesem Stück ist der Chor.
Der Chor, der nimmt verschiedene Rollen ein. Das ist eigentlich ganz im Sinne der Bach-Tradition, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwelche Passionen nimmt oder sowas, dann ist der Chor das Turba-Volk. Einmal ist es irgendwie, sind es einfach nur Choräle. Das ist auch das Spannende, finde ich, aus Chorsicht, dass man verschiedene Rollen einnehmen muss und die aber ganz klar zeichnet. Zum Beispiel gibt es den Engelschor, dann gibt es aber auch den Chor, wo sie sagen, wehe ihm, tötet ihn, er muss sterben. Dann gibt es auch den Chor, wenn es dann zu regnen anfängt und alle sind absolut enthusiastisch und auch da total viele Facetten und sehr wandlungsfähig.
Ambivalente Gestalten sind auch die weiblichen Solistinnen, die mal als Vermittlerinnen zwischen dem Irdischen und dem Himmlischen, als Engel, in Erscheinung treten, aber auch die verzweifelte Witwe oder die Gestalt der keifenden Königin annehmen können.
Am interessantesten ist vielleicht die Altfigur. Das schreibt ja Mendelssohn sogar selber, da gibt es so einen Brief, wo er sagt, er findet auch die Altfigur am interessantesten, weil sie ist eigentlich Engel und Teufel in einer Person. Und sie hat zwei Rollen. Also zum einen ist sie der Engel, der Elias irgendwie auch zuredet und ihm einfach unterstützt und ihm Mut zuspricht. Und auf der anderen Seite ist sie aber Isabel, die Königin, die nach dieser Regenszene doch sagt, ich muss Rache üben an dem, ihr müsst ihn finden und ihr müsst ihn töten. Und daraufhin geht er in die Wüste.
Auch wenn das Oratorium sehr dramatische Züge in sich trägt, verfügt es über entscheidende Vorteile gegenüber der Oper. Die vielen und schnellen Ortswechsel und spektakulären Naturereignisse, die Mendelssohn in seiner Musik illustriert, ohne plakativ zu werden, hätten auch die modernste Bühnentechnik mit Sicherheit an ihre Grenzen getrieben. Außerdem musste man im Konzertsaal weder die Wunder noch die Gotteserscheinung in eine szenische Übersetzung bringen, die ihre Wirkung eh nur verkleinert hätten. Dadurch, dass sie durch Botenberichte oder musikalische Evokationen rein imaginativ hervorgerufen werden, bleiben sie rätselhaft.
Bei Mendelssohns Oratorien, da fehlt keine Inszenierung, denn es ist alles inneres Kopfkino. Und das ist so gut gemacht, dass man sich in diese alttestamentliche Szene des Elias da so gut reinsetzen kann. Es ist dramatisch, es hat was Opernhaftes, wenn dann der Knabensopran auftritt oder wenn das große Regenwunder passiert. Das könnte man wunderbar mit modernem Regietheater inszenieren. Aber es ist eine Ballade, die hier vorgeführt wird, die man innerlich miterleben kann.
In der formalen Anlage entsteht Spannung durch die klare Konturierung der Nummern in barocker Formenstrenge und die romantisch-lyrische Ausgestaltung auf der anderen Seite. Deutlich erkennbar sind musikhistorische Rückbezüge auf die italienische Vokalpolyphonie des 16. und 17. Jahrhunderts sowie auf die Oratorien von Georg Friedrich Händel und die Passionen von Johann Sebastian Bach. Für beide Vorbilder hat sich Mendelssohn zeitlebens als Dirigent und Forscher eingesetzt. Er suchte in Nachlässen und Archiven nach den originalen Handschriften von Partituren und studierte die Quellen, wo er immer wieder auf vergessenes Material stieß.
Also gerade wir als Barockorchester, wir entdecken ja immer wieder Seiten beim Mendelssohn, wo wir wissen, dass das kommt aus der Bach-Rezeption. Er hat sich abgearbeitet mit Bach und hat sich bewusst in diese Traditionslinie gestellt, gerade mit seinen Oratorien, mit dem Choralhaften da drin. Und natürlich gibt es unglaublich anrührende, innige Stellen, aber gleichzeitig diese Wucht. Und ich glaube, wenn man diese Kontraste rausbringt, dann kann man zeigen, dass Mendelssohn ein großartiger Dramatiker ist, der in der Bach-Tradition steht.
Die Beschäftigung mit der Musik der Vergangenheit lag in der Luft. Auch sein französischer Kollege Hector Berlioz begab sich auf die Spuren der Vorväter. Während dieser aber mit romantisierenden Bearbeitungen in die Werke von Gluck und anderen eingriff, suchte Mendelssohn viel zurückhaltender die vergessene historische Aufführungspraxis zu verstehen und besuchte dazu auch historische Aufführungsorte, wie zum Beispiel die Sixtinische Kapelle. Das akribische Studium seiner Vorbilder schlug sich auch in seiner kompositorischen Sprache nieder.
Wenn man jetzt in der Rückschau auf Mendelssohn blickt, ist es sicher anders, als wenn man zum Beispiel ausgehend von Barockmusik auf Mendelssohn nach vorne schaut. Und das ist eigentlich der Weg, den ich gehen will, dass ich ausgehend von Barockmusik, wie sie jetzt Bach geschrieben hat, dann weiterentwickelt zu Mendelssohn gehe und diesen barocken Anteil, dieses musikantische, dieses barockphrasierte, dieses tänzerische, musikantische, direkte, weniger romantisch, weniger eben, das ist, was ich meine mit dem Glatt, diesen Einheitsklang, sondern eher versucht, wirklich mit den Instrumenten auch mehr zu sprechen, mehr direkt, wie das eigentlich in der Barockmusik ist. Natürlich hat er sehr viel Visionäres, was auch nach vorne geht. Da würde man ihm jetzt Unrecht tun, wenn er sagt, es geht nur in der Rückschau. Harmonisch finde ich manche Dinge ziemlich revolutionär. Zum Beispiel diese Stelle, wenn das Feuer auf das Opfer fällt. Die Haut dich aus den Socken, weil du das nicht erwartest, dass da jetzt das Feuer jetzt schon darunter bricht.
Mit Sicherheit war Mendelssohns Blick zurück keine altmodische Nostalgie, sondern Teil eines intrinsischen Bestrebens, den Stil seiner Zeit mit der Tradition in seiner Musik zu versöhnen. Ein Ringen zwischen kompositorischer Logik und romantischer Freiheit. Er hat neue Lösungen erfunden, um Brüche zu überbrücken, alte Formen anzupassen, Melodie und Struktur ganz anders zueinander in Beziehung zu setzen. In der Rezeptionsgeschichte des Elias hat vor allem das Thema Religion kontroverse und polarisierende Debatten ausgelöst, die mit Mendelssohns jüdischer Abstammung verbunden sind. Ist der letzte Satz als Bekenntnis zu lesen, als Folie für die Christusfigur? Was ist mit dem ersten Ausspruch, der sich ganz klar an das Volk Israel richtet? Die Unentschiedenheit und Interpretationsoffenheit sind große Qualitäten des Stückes, die sich auch die heutige Gesellschaft zu Herzen nehmen sollte. Der universelle Geist, der bekenntnisoffene Kompromiss, für den sich der Komponist entschieden hat, spiegelt sich auch in der Familiengeschichte der Mendelssohn-Bartholdys wider. Sein Großvater, Moses Mendelssohn, war ein einflussreicher Wegbereiter der jüdischen Aufklärung und setzte sich für mehr Toleranz für das Judentum in der Gesellschaft ein. Dennoch blieb ein latenter Antisemitismus in der preußischen Gesellschaft bestehen, sodass sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts mehrere tausend Intellektuelle taufen ließen. Darunter der Vater des Komponisten, Abraham Mendelssohn, Aufgrund des gesellschaftlichen Drucks entschied er sich 1822, Felix war da gerade 8 Jahre alt, zum Christentum zu konvertieren und den Beinamen Bartholdi anzunehmen. Gegen einen hohen Preis öffnete sich den jüdischen Intellektuellen und Künstlern ein bis dahin verschlossener Zugang zur deutschen Hochkultur. Denn ihre Abstammung wurde in der öffentlichen Sphäre nur akzeptiert, wenn keine Anklänge an die jüdische Kultur ausgelebt wurden. Obwohl wir nicht wissen, ob Felix Mendelssohn Bartholdi in seiner Kindheit je eine Synagoge betreten hat, war die jüdische Kultur in seinem Leben nicht völlig abwesend. Renitent unterschlug er den ungeliebten zweiten Namen Bartholdi und verhunzte ihn witzelnd in Briefen an seine Schwester Fanny. Ein dauerhaftes Streitthema in der Familie, denn der Vater sorgte sich, dass er Felix den Erfolg kosten könnte. Er ermahnte ihn, den christlichen Namen den Vorrang zu geben, auch wenn er selbst Zweifel an der Existenz Gottes habe. Aber wesentlich sei ja der Hang zum Guten, Wahren und Rechten. Diese gutmütige und nachsichtige Weltsicht zeigt, dass die Werte der Aufklärung in der Familie Mendelssohn weit größer geschrieben wurden als der Glaube an eine göttliche Instanz. Humanismus, Universalismus und Rationalismus stellte Felix Mendelssohn Bartholdi über politische und religiöse Fragen. Biblische Stoffe vertonte er nicht wegen ihrer dogmatischen, sondern ihrer narrativen Qualität. Anstelle einer Messe schrieb er eine Reformationssinfonie für den Konzertsaal.
Im Grunde genommen sehe ich es als zutiefst menschliches Werk. Natürlich ist es in einem spirituellen, religiösen Kontext, aber wenn ich mir die Figur des Elias anschaue, dann ist es einfach mit all seinen Facetten, mit all seinen Zweifeln, Fehlern, auch Konsequenzen, die er zieht. Von dem her würde ich sagen, es ist für mich ein zutiefst menschliches Werk.
Dennoch regte der Konfessionswechsel in der Rezeptionsgeschichte zu wildem Schubladendenken an. Die Mendelssohn-Bilder gehen weit auseinander. Vom heimlichen Juden und Usurpator der deutschen Kultur bis zum erzprotestantischen Christen. Schon zu Lebzeiten wurde er Zielscheibe antisemitischer Beschimpfungen. Der Aufsatz Richard Wagners, Das Judentum in der Musik von 1850, zeigte die wachsende Tendenz, den Antisemitismus salonfähig zu machen. Darin greift er unter einem Pseudonym Mendelssohns Musik offen an und spricht ihr die seelenergreifende Tiefe ab. Ein peinlicher Versuch, seine Konkurrenz in der öffentlichen Debatte auszuschalten, der von seinen Zeitgenossen auch nicht ernst genommen wurde. Doch die Bedeutung, die der Schrift später im Nationalsozialismus beigemessen wurde, ist nicht zu unterschätzen. Ab 1933 galt die Musik Mendelssohn Bartholdis als entartet. Sein Vermächtnis sollte verdrängt und zerstört werden. Auch in England, wo er noch bis zum Ende des 19. Jahrhunderts ein gefeierter Komponist war, geriet seine Musik in Vorbereitung auf den Ersten Weltkrieg gnadenlos unter die Propaganda-Räder. Sie habe zur inneren Schwächung des britischen Volkes beigetragen. Hier war nicht der Antisemitismus, sondern das deutsche Feindbild Motor, um seine Musik vom Programm zu nehmen. Auch nach 1945 haben sich Stereotype und Vorurteile über seine Musik gehalten und stehen einer frischen Analyse im Weg. Seit dem 20. Jahrhundert bemüht sich die Musikwissenschaft um eine Wiederentdeckung des Komponisten. Umso wichtiger ist eine neugierige, praktische Forschung an der historischen Aufführungspraxis, wie sie vom Ensemble Concerto Köln hingabevoll unternommen wird.
Der gängige Mendelssohn-Sound ist natürlich oft sehr, sehr üppig, weich gezeichnet. Und Concerto Köln mit den entsprechenden alten Instrumenten kann dem noch einige neue Farben hinzufügen, gerade bei den Holzbläsern. Denken wir daran, dass wir eine originale Ophikleide benutzen, wo ein modernes Sinfonieorchester die Tuba benutzt. Also es sind doch instrumentale Details, die einfach ganz neue Klangfarben hervorrufen. Die alten Instrumente dieser Epoche, die klingen auch zum Teil fragiler und für meinen Geschmack sehr viel reizvoller, als das die modernen, brillanten Orchesterinstrumente tun können. Wir glauben, dass jede Musik jeder Epoche mit den entsprechenden Instrumenten und mit dem gesammelten Hintergrundwissen aus der Zeit des Komponisten am besten hörbar gemacht werden kann. Und das ist ganz egal, ob das Musik der Renaissance, des Mittelalters, des Spät- oder Frühbarock oder eben wie bei Mendelssohn der Hochromantik ist. Das ist, es ist einfach eine Denkweise, die nicht nur mit den Instrumenten zu tun hat, sondern einfach die immer wieder strenge Fragestellung, was hat der Komponist sich vorgestellt? Und was muss ich in der Aufführungstradition in Frage stellen? Was stimmt vielleicht nicht? Was hat sich dann da reingeschlichen?
Eine visionäre Perspektive auf Felix Mendelssohn Bartholdy hat auch der zeitgenössische Komponist Georg Friedrich Haas aufgemacht, von dem Sie bei der diesjährigen Ruhrtriennale das dritte Streichquartett in I Nocte hören können. In einem Aufsatz zum 200. Geburtstag des älteren Kollegen nannte Haas Mendelssohn einen Avantgardisten und betont dessen eigenständige Qualitäten, wie zum Beispiel die unverkennbaren Klangfarben seines Stils. Im Sommernachtstraum meint er polyrhythmische und mikrotonale Klangwolken zu hören und chromatische Felder, die ihn für Haas zum Vorreiter für das 20. Jahrhundert machen. Eine derartige waghalsige Lesart lässt sich zwar nicht so ohne weiteres auf den Elias übertragen, aber ich finde sie unheimlich inspirierend. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein spannendes und berührendes Konzertereignis in der Jahrhunderthalle.